Rüber, Genossin Gummo.
Humogenosse Valletta.
Wie geht es dir?
Ja, ganz gut, ganz gut. Ich musste mich ein bisschen viel mit schlimmer Politik auseinandersetzen die letzte Zeit, aber ich glaube, da geht es dir ähnlich.
Ja, leider. Ich habe gestern Abend, wir nehmen heute ausnahmsweise mal nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch auf. Das heißt, gestern war Dienstag und ich habe gestern Abend das TV-Duell bzw. TV-Triell mir angeschaut zur Landtagswahl in Baden-Württemberg mit drei bodenlosen Teilnehmenden, nämlich Cem Özdemir, Manuel Hagel von der CDU und ich habe leider vergessen, wie er heißt, von der AfD, das reiche ich gleich noch nach, aber das war wirklich eine Veranstaltung, das kannst du dir nicht vorstellen. Hast du das denn auch gesehen? Ich vermute nicht, gell?
Nee, ich habe das nicht gesehen, aber ich bin da auch gar nicht so traurig drum, dass ich das nicht gesehen habe, glaube ich.
Du, das verstehe ich. Das verstehe ich. Markus Frohnmeier von der AfD. Der, ja, also du kannst durchaus nicht traurig sein, dass du das verpasst hast. Das war eine Veranstaltung, die mir, ja, es, also einerseits, dass der SWR einem Frohnmeier so eine Bühne gibt, ist die eine Sache, muss ich persönlich jetzt sagen, ich erwarte vom Öffentlich-Rechtlichen inzwischen absolut nichts anderes. Aber wie sich alle präsentiert haben, war wirklich absolut bodenlos. Einerseits, Cem Özdemir hat, ja, meines Erachtens dieses Triell auf dem dritten Platz beendet, weil er ja einfach keinerlei Profil irgendwie zeigen konnte und tragischerweise der AfD, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen,
Ohmeier.
Frohnmeier, ich will immer Ostermeier sagen, Ostermann sagen, aber das ist ja der mit einer ähnlichen Ideologie ausgestattete Polizeigewerkschafter. Genau, aber der hat tatsächlich, so wie ich das bewerten würde, dieses Triell für sich entschieden, einfach weil die beiden anderen sich dermaßen dämlich angestellt haben. Und das, ja, gut, ich meine, wir reden hier von Baden-Württemberg, das ja tief, also wo auch die Grünen nochmal erheblich rechter sind, als sie es bundesweit sind und entsprechend alle anderen aufgestellt sind. Das, also da bleibt kein Auge drauf.
Ich erinnere an Cem Özdemirs Aussage von letztem Jahr Sommer, dass die Grünen ja unbedingt verhindern müssten, linker zu werden. Also so viel dazu.
Ja,
aber
und das.
es gliedert sich gut ein in den Zeitgeist der letzten Wochen und Monate, würde ich behaupten.
Absolut. Dazu kam dann noch die Geschichte, vielleicht hast du das mitbekommen, der CDU-Kandidat Hagel stand in den letzten Tagen ziemlich in der Kritik, weil ein Video von ihm herumgegeistert ist von vor ein paar Jahren, in dem er erzählt hat, wie er in einer Realschulklasse war und die besucht hat. Und da waren dann 80% Mädchen und das fand er ganz super. Und da saßen die und haben ihn angeschaut mit ihren rehbraunen Augen. Und also wirklich ganz, ganz, ja, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er sich gegeben hat wie so ein Triebtäter, aber er ist sehr, sehr eigenartig da aufgetreten. Und das ist eben herumgegeistert jetzt. Und ja, Cem Özdemir hat ihn dann gestern Abend in diesem Triell dafür in Schutz genommen und meinte sinngemäß, dass das ja überhaupt nicht so schlimm ist. Und also da war für mich dann wirklich der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich schalte hier jetzt aus, weil das. Ja, ist
So
noch mal einer drüber gewesen.
auch wenn das heute gar nicht unser Thema sein soll, irgendwie habe ich das auch in letzter Zeit immer mehr mitbekommen, dass sich in meinen Kommentaren, beziehungsweise steckte ich in den letzten Wochen tief in der Recherche von rechten Influencerinnen, und habe da auch Videos zugemacht. Da tummeln sich wirklich massivst viele Ü50-Männer, die einerseits sehr für so blonde 18-Jährige simpen und andererseits sich immer zur Aufgabe machen, mir zu sagen, wie abstoßend ich doch aussehen würde mit meinen Piercings und Tattoos, wo ich mir auch denke, gut, ich bin Mitte 20 und trotzdem ist Ü50 gar nicht meine Altersklasse. Also so, es gibt da keine Studien zu, dementsprechend kann ich da empirisch nichts zu sagen, aber es fühlt sich schon so an, als wäre rechtskonservativ ein bisschen dafür prädestiniert, besonders junge Mädchen irgendwie, ich will gar nicht sagen, dass sie da tatsächlich straffällig werden, aber ne, also das Stereotyp, es erfüllt sich in meiner subjektiven Recherche schon regelmäßig.
Zumindest einen anderen Blick darauf haben und auch einen anderen Blick darauf für einen Gegenstand zu halten, den man öffentlich vortragen kann, als es gemeinhin gesellschaftlich als akzeptabel gesehen wird, nehme ich auch so wahr. Und ja, da fällt eben auch ein Cem Özdemir mit in dieses Muster, weil erzkonservativ. Aber ja, das bedeutet RIP an alle, die in Baden-Württemberg wählen dürfen. Es ist tatsächlich, ich kann euch an der Stelle nur nahelegen, doch unbedingt einzig und allein dazu zu tendieren, die Linke zu wählen, weil alles andere führt genau dazu.
An dieser Stelle kleines Shoutout, falls ihr in Konstanz wohnt, diesmal wirklich Konstanz und nicht Koblenz, so wie ich es in der letzten Folge verkackt habe, wählt doch gerne unseren lieben Genossen John Löser, ist ein Freund von mir. Sehr guter Mann, sehr guter Politiker.
Unbekannterweise schließe ich mich da an. Und auch ansonsten muss man da ja tatsächlich dazu sagen, ist die Linke mit einem Spitzentrio vertreten in Baden-Württemberg, das ja sich gewaschen hat. Und wirklich auch ansonsten der Rest der Liste soll überhaupt nicht davon wegnehmen, aber wirklich mit einer bombastischen Liste und kann man absolut empfehlen, ist nebenbei halt tatsächlich die einzige Alternative zu diesem erzkonservativen Einheitsbrei, der sich da aus Grünen, CDU und AfD zusammensetzt in Baden-Württemberg.
Das ist wohl wahr.
Warum dieser Hinweis auf dieses Triell jetzt auch nochmal interessant ist, ist der Punkt, dass in den letzten Tagen in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Stuttgart, ja auch noch eine andere Veranstaltung stattgefunden hat, die dort natürlich stattgefunden hat, weil da dieser Wahlkampf ausgefochten wird im Augenblick. Und zwar war das der CDU-Parteitag.
Das Schlimmste, was da rausgekommen ist, ist auf jeden Fall, dass sie Friedrich Merz erneut zum Vorsitzenden gewählt haben, was ich wirklich auch aus CDUler-Sicht schwer verständlich finde, denn gute Zustimmungswerte hat der Mann nicht und auch ansonsten thront er jetzt nicht gerade mit Charisma oder guter Politik auf. Aber gut, von guter Politik kann bei der CDU ohnehin nicht die Rede sein, denn sie haben einige sehr seltsame Beschlüsse gefasst. Ich würde die einmal ganz kurz hier runterrattern und dann können wir ja gerne nochmal in die Details gehen. Das sind natürlich nicht alle Beschlüsse, sondern nur die bescheuertsten, die ich so auf die Schnelle finden konnte. Das ist zum einen Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Total super Idee. Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro, weil wer 80.000 Euro im Monat verdient, der ist auf jeden Fall, wer 70.000 verdient, ist auf jeden Fall nicht reich. Cannabis soll wieder entlegalisiert werden. Vollverschleierung soll verboten werden. Die Einbürgerung soll erst nach 8 Jahren passieren. Auch eine mega geile Angelegenheit. Und endlich wird dem Lifestyle Teilzeit etwas entgegengesetzt. Was übrigens einfach so ohne große Aufruhr beschlossen wurde. Man hätte ja meinen können, nach den großen Aufschreien der letzten Wochen haben sie sich da noch mal Gedanken drüber gemacht, aber
nee, die meinen das halt tatsächlich genauso, ne?
Also es ja. Ist ja, also alles in allem eine ganz schön große Shitshow, würde ich behaupten.
Los, ja, absolut. Vor allen Dingen, also vielleicht, wie du meintest, können wir es ja so der Reihe nach einfach durchgehen mal. Der erste Punkt war, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, das Social Media Verbot für unter 14-Jährige, haben Sie gesagt, oder? Wo man ja jetzt an der Stelle schon mal sagen muss, das ist ja zumindest schon mal eine abgeschwächte Variante zu dem Wahnsinn, den Sie ursprünglich mal vorhatten, dass unter 18-Jährige das nicht nutzen dürfen. Für mich ergeben sich daraus aber trotzdem verschiedene Fragen, die einfach von einer Realitätsferne dieser Partei zeugen, die sich gewaschen hat. Ich meine, einerseits, was ist Social Media in deren Verständnis? Das ist ja was es zu diskutieren gilt an der Stelle, weil wenn du jetzt sagst, ein Zugangsverbot für unter 14-Jährige auf Plattformen für TikTok, wie TikTok oder Instagram meinetwegen, das ist was, darüber kann man natürlich reden. Andererseits ist dann die Frage, wie wird so etwas wie beispielsweise Discord bewertet? Ist das Social Media oder irgendwelche anderen Foren, die es im Internet so gibt? Ist das jeweils Social Media? Ist das eine Internetseite, auf der man kommentieren kann? Wie wird das bewertet? Wie wird die, es gibt so eine Social-Funktion auf Spiegel Online. Ist das Social Media, wenn du da in den Diskurs mit anderen trittst oder nicht? Also das ist mir nicht so umrissen, wie ich das gerne hätte, wenn man da tatsächlich sinnvoll drüber sprechen will.
Und wie will man das umsetzen, ne? Also soll es dann so einen Anklick-Button geben, wie man es von anderen Erwachsenenseiten kennt, wo man einfach nur klicken muss, ja, ich bin über 18, das, was natürlich alle Minderjährigen von solchen Seiten abhält. Was ich auch gehört habe, das habe ich jetzt in meiner Recherche auf die Schnelle nicht genau gefunden, aber das halt auch im Gespräch war, dass man eben Personalausweise hinterlegen soll auf gewissen Plattformen. Und das ist natürlich eine mega geile Idee der Überwachung, einfach jeden Einzelnen dazu zu zwingen, seine höchstpersönlichen Dokumente auf internationale Firmenseiten zu laden. Also dass Meta und ähnliche Plattformen dann wissen, wo ich wohne, wie alt ich bin, wo ich geboren bin, ist auf jeden Fall eine richtig prima Idee und gar nicht fragwürdig. Und am Ende des Tages muss man sich natürlich fragen, so wem nützt das überhaupt etwas? Weil Kinder werden einen Weg finden, um ins Internet zu kommen. Das brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die sind ja nicht blöd. Viel wichtiger wäre ja, junge Menschen Medienkompetenz irgendwie beizubringen und sie im Internet besser zu schützen, weil natürlich Dinge wie Mobbing oder Pädokriminalität sind wichtige Themen, die sich im Internet abspielen, so gar keine Frage. Aber da die Kinder in dem Sinne zur Verantwortung zu ziehen, ihnen eben diesen Zugang zu verwehren, ist ja nicht die Lösung der Probleme, sondern versucht irgendetwas vorzugreifen, was dadurch ja gar nicht gelöst wird. Zumal ich auch denke, wen betrifft das dann am schlimmsten? Ja, auch wiederum Kinder, die oder Jugendliche, die keine andere Möglichkeit der Freizeitgestaltung haben. Also wenn deine Eltern viel Geld haben, dann können sie dich natürlich in Sportverein, in Schachclub und zum Malkurs schicken. Aber wenn du ökonomisch eher benachteiligt bist, sitzt du dann halt den ganzen Tag zu Hause vom Fernseher vermutlich, ne?
Ja, beziehungsweise oder gehst halt dann, so wie es bei uns damals vor dem Internet üblich war, Quatsch, natürlich nicht vor dem Internet, aber in Zeiten eines sehr langsamen Internets, gehst du halt dann raus und baust Scheiße. Also so, ja. wenn du mit der Ambition unterwegs bist, Scheiße zu bauen, dann wirst du das entweder im Internet oder draußen machen. Und wie du sagst, gerade junge Menschen, gerade Kinder, Digital Natives, haben dann nicht so das Problem, dann einen Zugang zum Internet zu finden. Und das ist ja die andere Dimension, die du eben auch gerade schon angesprochen hast, ist, dass man sich eben irgendwie ausweisen müsste. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, dass es zu diesem Beschluss jetzt so kam, weil Friedrich Merz ja in den vergangenen Tagen auch damit aufgefallen ist und extrem in der Kritik stand, dass er dafür plädiert hat, dass mit Klarnamen alle Menschen im Internet unterwegs sein sollten, weil er wissen will, wer da was sagt. Und natürlich war allen, die das gehört haben, klar, dass es hier einfach darum geht, im Zweifel repressiv auftreten zu können. Diese Idee, dieser Vorschlag ist jetzt irgendwie weitestgehend vom Tisch, was natürlich auch damit zu erklären ist, dass es sehr praktisch ist, wenn Minderjährige oder wenn Menschen grundsätzlich nachweisen müssen auf Social Media, dass sie nicht minderjährig sind, dann liegen die Daten natürlich vor. Und dann kommt das einer Klarnamenpflicht größtenteils gleich, wenn da so drauf zugegriffen werden kann. Für repressive Staaten ist das das Geilste, was man sich überhaupt ausmalen kann. Zumal, was mir bei dieser ganzen Geschichte auch noch massiv aufstößt, ist, dass dadurch zwar ein Problem scheinbar gelöst wird, aber ein anderes einfach vollständig ausgeblendet wird. Und ich habe den Verdacht, dass das Ganze auch so ein bisschen darauf abzielt, den Diskurs davon einfach wegzunehmen, weil wenn eine Lösung gefunden wurde, dann braucht man darüber nicht mehr groß zu sprechen. Und das ist die Tatsache, dass es ja ein Geschäftsmodell für nicht wenige erwachsene Menschen ist, ihre eigenen Kinder im Internet zu präsentieren als MomfluencerInnen oder ich glaube, bei Vätern ist das gar nicht so das große Ding oder kenne ich zumindest, wäre mir nicht bekannt, dass das auch eine größere Szene da ist, aber gibt es mit Sicherheit auch. Aber dieses Phänomen und dieses Problem, das dadurch besteht, wird dadurch einfach gar nicht angegangen. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass diese Diskussion, so wie sie da geführt wird, auch ja dazu beiträgt, dass das so ein bisschen aus dem Fokus gerät und Kinder, die eben im Internet stattfinden, ob sie wollen oder nicht, dadurch weiterhin stattfinden, ob sie wollen oder nicht.
Definitiv, also solche Fragen wie ein Verbot von Abbildungen von Minderjährigen, das fände ich total legitim. Also Minderjährige insofern, ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn 16-Jährige auf Instagram ein Profilbild haben, da sehe ich jetzt nicht so die Problematik, aber so unter 14-Jährige, das würde ich definitiv, also mit einschließen, da müssen wir natürlich gucken, wie setzt man das um, wie kann das funktionieren, aber es ist nicht in Ordnung, seine 6-jährige Tochter irgendwie im Internet zu posten, zumal ja genau das der Punkt ist, wo Pädokriminelle auch im Internet, vor allem im Internet eingreifen und sich diese Fotos irgendwie zunutze machen. Aber ja, da liegt halt auch wiederum Geld, ne? Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und da, wo Geld liegt, da wird natürlich nicht so hart durchgegriffen. Und unter 14-Jährige dürfen offiziell im Internet nichts kaufen. Also was haben sie da überhaupt zu suchen? Ist doch scheißegal.
Es ist absolut richtig. Es ist auf so vielen Ebenen problematisch, weil ja, sie dürfen nichts kaufen. Was haben sie da verloren? Sie dürfen auch keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Was haben sie da verloren? Und wenn sie keiner Erwerbsarbeit nachgehen, dann beschaffen sie da jemand anderem Geld, dann haben wir hier ein arbeitsrechtlich nochmal ein ganz anderes Problem und so weiter und so fort. Also das ist alles sehr, sehr unausgegoren, habe ich den Eindruck, was die Union sich da oder die CDU sich da ausgedacht hat. Witzigerweise zum Social-Media-Verbot ist ja auch zu sagen, dass die CSU direkt geschrien hat, dass das populistischer Blödsinn ist, dass das unter keinen Umständen gemacht wird. So viel auch dazu.
Ja, die Einigkeit ist dann immer so ein Problem. Aber ich möchte das gar nicht so kritisieren. Ich finde es gut, wenn sich die CDU, CSU, also die Union im Inneren zerfleischt, sollen wir das recht sein. Wo wir aber gerade schon bei InfluencerInnen waren, gibt es ja, das wird eine super Überleitung, warte ab. Im Gegensatz zu uns beiden gibt es ja tatsächlich da draußen InfluencerInnen, die sehr viel Geld verdienen. Gebt uns Geld, wenn ihr Geld habt, sehr gerne. Und zwar auch InfluencerInnen, die über 80.000 Euro verdienen. Nicht im politischen Spektrum, würde ich mal behaupten, aber durchaus. Ich
weiß nicht im linken politischen Spektrum.
Nicht im linken politischen Spektrum. Ich habe letztens gesehen, Markant, der ja einer der, würde ich behaupten, größten linken InfluencerInnen ist, die es momentan gibt, der hat letztens einen Screenshot gepostet, dass er über YouTube 12.000 im Monat verdient. Auch die hätte ich gerne. Naja, zum Punkt zurückzukommen, Spitzensteuersätze erst ab 80.000 Euro hat die CDU besprochen. Und das ist natürlich mal wieder ganz prima, denn wenn es darum geht, hohe Einkommen zu entlasten, dann sind wir richtig, richtig fix. Dann wird gehandelt. Wenn es darum geht, normale Menschen zu entlasten, dann natürlich eher nicht.
Man muss dazu sagen, natürlich ohne gleichzeitige Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Also ich wäre ja absolut dafür zu begeistern, den Spitzensteuersatz meinetwegen ab 1 Million ab 100 Millionen im Monat anzusetzen, ist mir vollkommen egal, wenn er dann eben auch eine entsprechende Höhe hat und progressiv sich dorthin entwickelt. Das Ding ist ja, dass es am Ende da nur darum geht, die höchsten Einkommen zu entlasten. Und ich meine, natürlich brauchen wir auch nicht drüber reden, wer 80.000 verdient im Monat, der leidet absolut keine Not. Aber ja, also, nee, ich will das Fass jetzt gar nicht aufmachen.
Ja, ich glaube, unterm Strich können wir sagen, dass das absoluter Humbug hier schon wieder ist. Also die paar Steuermehreinnahmen, die wir ja jetzt immerhin noch haben, dadurch, dass der Spitzensteuersatz niedriger liegt, die werden dann natürlich auch verpuffen. Und Friedrich Merz, Freunde von BlackRock etc., die freuen sich natürlich. Also das ist schon wieder Politik so dermaßen auf den Rücken der ArbeiterInnen in diesem Land. Und da verstehe ich auch wieder Leute nicht, die das irgendwie versuchen zu verteidigen. Letzte Woche haben wir ja im Grunde genommen schon darüber gesprochen, denn wer verdient fucking 80.000 Euro im Monat? Das ist so eine utopische Zahl. Also jeder, der das verteidigt und im Monat vielleicht 4.000 nach Hause bringt, Maus, Maus, du bist nicht von da.
Absolut nicht, ne? Vor allen Dingen kommt da ja dann auch noch mal dazu, ich mache das Fass jetzt doch zumindest einen Spalt weit auf, dass Einkommensteuer an sich ja auch etwas ist, was auf viele Einkommen ja überhaupt nicht erhoben wird. Also wenn du, wie man so schlecht sagt, dein Vermögen für dich arbeiten lässt, dann beziehst du ja auch ein Einkommen, und gerade in solchen Fällen ist es ja dann gerne mal so, dass da durchaus höhere Einkommen fließen. In diesen Fällen ist es dann aber nicht so, dass eine Einkommensteuer oder eine Lohnsteuer darauf erhoben wird, sondern da bist du frei davon, sowohl von der Arbeit als auch von der Einkommensteuer. Ich würde ja sagen, wir können auch den Spitzensteuersatz die Bemessungsgrenze anheben, überhaupt kein Thema, aber dann lassen wir es uns doch auf jedes Einkommen erheben und dann schauen wir mal weiter.
Ja, aber man schneidet sich natürlich ungern ins eigene Fleisch, so als CDU-Politiker, und man möchte seine Freunde ja auch nicht ärgern. Aber gut, das Schöne ist, es bleibt ja nicht nur dabei, diesen 80.000 für, und da springe ich mal nach ganz unten auf die Liste, weil es gerade passt, so nicht nur sollen obere Einkommen entlastet werden, sondern wir sollen auch noch dazu gezwungen werden, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, denn das Geld muss ja irgendwo herkommen, und wenn es nicht von den Reichen kommt, dann kommt es halt von uns. Und so wurde auf dem CDU-Parteitag ganz fix beschlossen, dass Lifestyle-Teilzeit nicht mehr gemacht werden darf. Es soll an ganz rigorose Begründungen geknüpft sein, wenn du Teilzeit machen willst, eben nur wenn du nahe Angehörige pflegst, gesundheitlich belastet bist oder zu Hause Kinder betreuen musst, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist natürlich kompletter Scheißquatsch.
Vor allen Dingen ist das Tragische dabei, wir müssen an dieser Stelle davon ausgehen, wenn die CDU das so beschließt, dann ist das auch als ein Befehl an die SPD zu werten, die das brav umsetzen wird. Also wir können davon ausgehen, dass wir diese Beschlüsse in absehbarer Zeit in Gesetzesform sehen werden, einfach aufgrund dessen, dass die SPD das tut, was die CDU ihr befiehlt. Und das ist ja ein Schlag ins Gesicht aller Menschen. Ich will jetzt gar keine Gruppe besonders hervorheben, sondern als ArbeiterInnen richtet sich das einfach gegen uns alle.
Man muss sich das mal vorstellen, ne? Also, dass wir unsere Arbeitszeit reduzieren können und dürfen, ist ja eine der grundlegendsten Arbeitsrechte, die irgendwie erkämpft wurden, dass wir eben nicht mehr dazu gezwungen sind, so viel zu arbeiten wie der Herr Kapitalist, wie der Herr Chef das unbedingt möchte, sondern dass wir eben unser Leben frei gestalten dürfen und uns nicht zugrunde arbeiten müssen. Ich möchte nur mal den Gedanken einstreuen. Es gibt ja durchaus Leute, die wirklich harte körperliche Arbeit machen, wo so eine Vollzeitpflicht auch große körperliche Schäden bedeutet, mal ganz abgesehen von Burnout, psychologischen Folgen und der ganz grundsätzlichen Beschneidung unserer Rechte. Und wenn du dann halt 16-jähriges Kind zu Hause sitzen hast, was irgendwie mehr Unterstützung braucht, Pech. Wenn du dann noch putzen musst zu Hause, Pech. Also das ist ja, es geht wirklich nicht in meinen Kopf, wie das beschlossen werden kann. Also wie da irgendwer zustimmen kann, dass wir gezwungen werden, mehr zu arbeiten, als wir wollen. Das ist komplett irre.
Der Wahnsinn, der da dahinter steckt, ist ja auch, dass wir uns einfach klar machen müssen, was der Grund für solche Entscheidungen ist und was da dahinter steht, was damit erreicht werden soll. Es geht dabei ja nicht irgendwie darum, dass die Arbeit immer mehr wird, die gemacht werden müsste oder so, sondern es geht ja einzig und allein darum, dass Wirtschaftswachstum gesteigert werden soll, dass das Bruttoinlandsprodukt nach oben getrieben werden soll, weil das Wachstum, das immer angestrebt wird im Kapitalismus, irgendwann an seine Grenzen kommt und an seine natürlichen Grenzen kommt. Und wenn du nicht mehr weiter wachsen kannst, dann musst du an Stellschrauben drehen, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, dass an ihnen gedreht wird. Und natürlich, ich meine, es lässt sich ja durchdenken, was das Ganze jetzt bedeutet. Wenn wir uns auf diesen absoluten Irrsinn einfach mal einlassen als Arbeitsthese, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss und wir immer mehr Wirtschaftswachstum brauchen. Natürlich kannst du, was nicht so ist, sei festgehalten, also was absoluter Humbug ist, aber wenn dem so wäre, natürlich kannst du dann an solchen Stellschrauben drehen, natürlich kannst du alle Menschen dazu zwingen, noch mehr zu arbeiten, und wir müssen uns dabei aber einfach darüber im Klaren sein, dass es auch hier natürliche Grenzen gibt und dass das Einzige, wozu das führt, ist, dass der Kollaps, wenn er dann kommt, und er wird zwangsläufig kommen, weil ein System, das innerhalb einer endlichen Welt auf unendliches Wachstum ausgelegt ist, zwangsläufig kollabieren muss, dann wird er umso härter. Und bis dahin sind die Opfer, die dadurch gefordert werden, von uns allen und nicht nur von uns allen, sondern wir alle, wesentlich größer, wesentlich schlimmer und wesentlich härter. Ja. Da habe ich nicht so Bock drauf.
Da habe ich definitiv auch keinen Bock drauf. Es ist ja auch eine praktische Regelung, um eben zu verhindern, dass Menschen noch die Energie haben, sich irgendwie anderweitig zu organisieren. Wer 40 Stunden, und wie du schon sagst, es kann dann auch nicht für immer bei 40 Stunden bleiben. Wenn wir endlos wachsen, dann müssen wir irgendwann von 45, 50, 55, 60 Stunden die Woche reden. Ein Mensch, dessen Leben hauptsächlich aus Arbeit besteht, der tut sich schwer daran, sich eben auch noch anderen Dingen zu widmen, zumal ja jegliche Reproduktionsarbeit nicht ausbleibt. Also man muss ja weiterhin alles andere auch machen. Und dieser Mensch, der kann sich dann eben einfach Energie, von der menschlichen Energie, die jeder Mensch hat, schwerer organisieren und schwerer für seine Rechte kämpfen, einfach weil er müde ist. Punkt. Und nicht, dass es unmöglich wäre, aber es wird schwieriger.
Und wir müssen an der Stelle ja auch festhalten, dass die Tatsache oder der Umstand, dass der Großteil des eigenen Lebens aus Arbeit besteht, ja bereits heute auch bei uns für die allermeisten Menschen einfach Realität ist. Und das ist in anderen Teilen der Welt ja noch mal schlimmer, dank der Art und Weise, wie wir hier wirtschaften. Aber dass das jetzt eben auch bei uns in eine solche Richtung getrieben wird, ist natürlich ein ganz starker Hinweis darauf, dass hier auch, und auch das ist vielleicht als ein positives Signal zu werten, ein System oder die Profiteure eines Systems realisieren, dass sie nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzen, wie es vielleicht vor einiger Zeit noch der Fall war.
Und ich hoffe ja auch, dass so etwas mehr Menschen der Gewissheit näher bringt, dass wir ja in, und da kommen wir wieder zum Klassenbewusstsein, dass wir eben die Fußabtreter dieser großen, ja, Kapitalistenklasse am Ende des Tages sind und dass vielleicht auch solche Beschlüsse uns ein bisschen näher dazu bringen, dass Menschen sich dagegen stellen und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, so es reicht mir langsam. Aber ich glaube, das werden wir sehen. Also das kann man jetzt, kann ich in unsere kleine Weisheitskugel gucken und das vorhersagen. Aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Menschen auch darüber merken, wie wir eigentlich verarscht werden von gerade der CDU.
Dann muss ich an der Stelle jetzt einen kleinen Werbeblock einschieben, weil wenn ihr Bock darauf habt, euch zu organisieren und wenn ihr ja das Bedürfnis habt, aktiv zu werden, aktivistisch zu werden, aber und vielleicht auch schon in Orgas drin seid, aber auch wenn ihr es nicht seid, und ihr nicht genau wisst, wie ihr ansetzen sollt bei der ganzen Angelegenheit oder wie ihr sinnvoll, ja, Zugriff entwickeln könnt und Macht entwickeln könnt. Ich habe seit einigen Wochen beziehungsweise seit einigen Monaten arbeite ich daran, verschiedene Werkzeuge, verschiedene Tools zusammenzutragen, die Menschen und Gruppen und Bewegungen dazu ermächtigen sollen, wenn ihr in eurem Internetbrowser eures Vertrauens Macht.jetzt eingebt, dann erhaltet ihr da eine kleine Sammlung, eine stetig wachsende Sammlung verschiedener Werkzeuge, die euch dazu befähigen können. Das nur ganz kurz an dieser Stelle, verzeih mir bitte.
Nö, ich liebe Werbung, immer weiter so. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das ist alles so scheiße, ja, ich muss erstmal einen kiffen, um wieder runterzukommen, auch das möchte die CDU wieder wegnehmen. Das ist natürlich jetzt ein Thema, was nicht so sehr klassisch sozialistisch ist, wie das der Arbeitszeit oder das der Besteuerung. Aber auch das trifft natürlich dann wieder die Menschen, die ja weniger Geld haben, um sich aus drohenden Gerichtsverfahren rauszukaufen, die nicht die Connections haben, eher auf anderem Wege irgendwie an ihre Drogen zu kommen. Also ich glaube, Drogenpolitik ist auch ein Thema, was man sozialistisch betrachten kann und muss. Natürlich sei gesagt, das Beste ist, ihr konsumiert gar nichts und ihr habt einen klaren Kopf und das ist, ne, also klar, Drogenkonsum ist immer eher schlecht, aber wir brauchen uns ja auch nichts vorzumachen, indem wir sagen, das könnte man einfach wegreden. Also die Tatsache ist ja, viele Menschen konsumieren Drogen, viele Menschen konsumieren das auch ohne große Nachteile. Also gerade Gras so ist ja etwas, was viele Leute ab und zu mal zum bisschen Chillen rauchen, ist ja auch okay. Und so eine So eine Kriminalisierung, die trifft ja dann am Ende des Tages wieder eher ärmere Menschen, wenn wir mal ehrlich sind.
Man muss an der Stelle dazu sagen, es ist ja ganz selbstverständlich auch so, dass, und deswegen glaube ich, ist es durchaus, genau wie du sagst, ein Thema, das man aus sozialistischer Perspektive betrachten muss. Natürlich ist das Bedürfnis, sich in irgendeiner Form zu betäuben in kapitalistischen Systemen etwas oder in jedem auf Ausbeutung und Hierarchie beruhenden System etwas, das vor allen Dingen die ArbeiterInnenklasse betrifft. Und das ist natürlich, also ein ganz ja, logischer Zusammenhang, dass dazu dann auf Rauschmittel aller Art irgendwie zurückgegriffen wird. Ist, glaube ich, sehr menschlich. Was dann noch dazu kommt, glaube ich, ist, dass wenn Rauschmittel in der Illegalität ausschließlich stattfinden, wir uns ja auch darüber im Klaren sein müssen, dass die Herstellung, der Vertrieb und die Logistik, die damit zu tun hat, auch ausschließlich innerhalb der Illegalität stattfindet und wir damit optimalste Voraussetzungen für Ausbeutung jeder Art haben, die nochmal um ein Vielfaches die Ausbeutungsmechanismen, die wir im Kapitalismus auch innerhalb der Legalität ohnehin schon haben, übertreffen. Und deshalb bin ich da auf jeden Fall ein Fan davon, auch wenn ich selbst niemand bin, der gerne konsumiert, aber trotzdem ein großer Fan davon, das im Rahmen der Legalität zu halten, um den Schaden zumindest zu begrenzen.
Vor allem auch, wenn die CDU jetzt so den Jugendschutz nach oben hängen will in puncto Social Media, muss man auch da sagen, Drogen, die legal verkauft werden, werden dann eben eher nicht an Jugendliche verkauft. Denn wenn es Läden dafür gibt, das sehen wir natürlich auch, Minderjährige trinken Alkohol, aber da ist es halt eben besser reguliert. Und während alle anderen Drogen genauso reguliert, dann könnte man ja auch da mehr auf den Jugendschutz achten, zumal es auch in letzter Zeit gehäuft vorgekommen ist, oder ich es zumindest gehäuft gelesen habe, dass auch Drogen wie Marihuana mit viel stärkeren, ja, so Research Chemicals heißt es, verschnitten sind und einfach junge Menschen daran sterben, dass sie gepanschte Drogen konsumieren. Also wir reden da ja tatsächlich von einer Leben- oder Todfrage, zu sagen, kaufe ich jetzt mein Gras in der Apotheke, wo es reguliert und geprüft ist, oder kaufe ich es von der Straße und weiß nicht, was da vielleicht noch drauf oder drin ist. Und genauso bei allen anderen Drogen. Also woran die Menschen sterben, ist ja oft fehlende Aufklärung. Und einfach ein Verschnitt der Drogen. Bei Heroin sieht man es auch ganz klar. Die Leute sterben nicht an den Opiaten an sich, sondern an den Lebensbedingungen, die immer beschissener werden, wenn man abhängig ist. Und daran, dass einfach Sachen beigemischt werden, die sehr viel tödlicher und sehr viel stärker sind. Also wenn man seine Bevölkerung tatsächlich schützen möchte, darf man eine Drogenpolitik nicht so repressiv fahren, wie sie gefahren wird. Plus, man könnte ja auch richtig gut viele Steuern damit einnehmen, wenn sowas vom Staat her reguliert wird. Aber gut, das ist noch in weiter Ferne, würde ich behaupten.
Was ich an diesem Beschluss auch interessant finde, dass er, also ist allein die Tatsache, dass er gefällt wurde, weil das widerspricht ja, zumindest sofern ich mich richtig erinnere, im Kern dem Koalitionsvertrag, den die CDU gemeinsam mit CSU und der SPD hat, in dem ja ganz klar formuliert wird, dass eine Auswertung dieses Cannabis-Gesetzes, das existiert, vorgenommen werden soll. Und wenn jetzt beschlossen wird, dass eben vollkommen unabhängig von dieser Auswertung dieses Gesetz wieder abgewickelt werden soll, dann würde ich mich anstelle der SPD mal damit auseinandersetzen, ob hier nicht klar und bewusst gegen den Koalitionsvertrag verstoßen wird.
Die SPD müsste so viele Dinge tun. Ich wünschte, sie hätte Rückgrat, aber stattdessen trinke ich einfach 3 Flaschen Wodka, denn das ist wesentlich ungefährlicher und besser als einen Joint zu rauchen.
Legal, ja.
Und legal. Ja, also so viel diese Debatte. Am Ende des Tages finde ich es immer so. Ja, ich habe gar keine Worte dafür, weil wir haben ja Fakten, wir haben wissenschaftliche Belege und dann kommt die CDU und sagt, nö, weil früher haben wir das nicht so gemacht und deswegen möchten wir das auch in Zukunft nicht so machen. Aber hey, Wissenschaft und
Ja,
konservative
Wissenschaft ist
Politik,
Wissenschaft.
ja, alles Geschwurbel. Was ja auch noch in puncto Symbolpolitik hier in unserem kleinen Gerät hier in meinem Laptop zu bieten haben, ist das Verbot der Vollverschleierung. Das gibt es ja in Frankreich schon, meines Wissens nach. Es geht um Burkas und, lass mich lügen, es gibt den Hijab, das sind die Kopftücher, die wir kennen, dann gibt es noch Niqab und Burka, glaube ich. Und da geht es eben darum, dass auch, dass nur noch die Augen zu sehen sind. Also darüber wurde beschlossen in der CDU und dass das eben verboten werden soll, obwohl es gibt nicht viele Menschen in Deutschland, die voll verschleiert sind. Und ich finde es irgendwie, ja, es lenkt schon wieder ab von den tatsächlichen Problemen oder Gegebenheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten und schafft wieder so ein Feindbild, was eigentlich überhaupt nicht wirklich relevant existiert.
Absolut. Who cares? Es ist vollkommen egal.
Yes.
So ein Verbot von Vollverschleierung kann ich weder essen, noch zahlt es mir meine Miete, noch bringt es mich von A nach B. Wer so eine Scheiße, Verzeihung, ernsthaft als etwas behandelt, über das man diskutieren müsste und das groß in Gesetze gegossen werden muss, und damit in das Leben anderer Menschen eingreift. So, Alter, das zeigt mir einfach nur, dass sie keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, wie ich essen kann, wie ich meine Miete bezahlen und von A nach B kommen kann. Stattdessen so eine dumme Ablenkung suchen in irgendwelchem Krampf, der absolut niemandem irgendetwas bringt und stattdessen einfach nur übergriffig sich in das Leben anderer Menschen, anderer Frauen muss man an der Stelle, also in das Leben von Frauen muss man an der Stelle natürlich sagen, sich einmischt und eingreift. Und damit, sorry, also es ist einfach nur albern und mir ist relativ klar, woher dieses Verbot kommt oder wie das vermutlich begründet wird. Das wird wieder irgendwas sein von wegen, dass Religion zur Privatsache bleiben muss und was weiß ich, und von einer Partei, die den Namenszusatz christlich trägt, will ich mir so einen Scheiß einfach nicht erzählen lassen.
Zumal es ja auch am Ende des Tages, also das sage ich sehr oft, fällt mir gerade auf, naja, die CDU ja gezielt auch immer nur natürlich auf diese eine Religion fokussiert ist und nur bei dieser einen Religion Problematiken sieht. Also das steht natürlich im Zeichen des allgemeinen Rechtsrutsches, das steht im Zeichen der AfD, das steht im Zeichen der ekelhaftesten Migrationsdebatte, die wir seit sehr langer Zeit geführt haben. Und es hilft ja auch niemandem. Also es hilft nicht der Emanzipation der Frau, es hilft keinem Arbeiter und keiner Arbeiterin, wie du schon gesagt hast. Man kann es nicht essen, man kann nicht drin wohnen, so. Und es ist Symbolpolitik vom Allerfeinsten. Ja, also da macht die CDU wieder große Sprüche und ja, mal gucken, ob irgendwann Nonnen auch die Verschleierung verboten wird. Ich bezweifle es stark. Es geht natürlich um rassistische Politik. Punkt. So, es hilft ja keinem. Und wenn eine Frau gezwungen wird, eine Burka zu tragen, dann wird sie nicht dadurch befreit, dass sie sie nicht mehr tragen darf. So, dann hat sie halt andere Repressionen auch noch vom Staat zu fürchten, weil freiwillig wird sie, also wenn sie dazu gezwungen wird, kann sie es so oder so nicht ablegen. Und wenn sie es nicht ablegt, kriegt sie dann von rechts und links noch aufs Maul. Also top, das bringt viel.
Ja, und vor allem ist es ja auch am Ende des Tages so, dass eine Bekleidung, dass Bekleidungsverbote und Bekleidungsvorschriften demselben Mechanismus folgen. Also ganz ehrlich, wer Menschen verbietet, bestimmte Kleidung zu tragen, verhält sich exakt genauso wie Daesh oder die Taliban. Glückwunsch, Fritze, mit denen stehst du halt dann in einer Reihe, du Torfnase. Ja, sorry.
Ja, Torfnase, Torfnase liebe ich. Ja, mega. Und da kommen wir auch zur nächsten rassistischen Geschichte, die die CDU hier noch zu bieten hat. Und zwar Einbürgerung erst nach 8 Jahren plus wurden ja auch letztens freiwillige Integrationskurse schon gestrichen. Also nicht auf diesem Parteitag beschlossen, sondern tatsächlich schon gestrichen. Auch das wieder, also erstens eine Verschiebung der tatsächlichen Probleme auf ein ausgedachtes Feindbild, die Ausländer, und zweitens, man schafft sich seine eigenen Probleme wiederum selbst, weil ja, es gibt einen nicht kleinen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchteten, die straffällig werden. Auch da muss man differenzieren zwischen Gewaltstraftaten, Nicht-Gewaltstraftaten und wodurch kommen Straftaten. Das ist kriminologisch so gut bewiesen durch Armut. Wodurch kommt Armut? Durch fehlende Integration, durch Arbeitsverbote. Ja, also man kann das immer wieder runterbeten und Einbürgerung nach 8 Jahren wird auch nur dazu führen, dass Menschen sich schlechter integrieren, dass Menschen schlechter Anschluss finden in diesem Land, in das sie viele Hoffnungen gelegt haben und dann dazu gezwungen sind, weil sie kein Geld haben, klauen zu gehen oder eben, und da schließt sich auch wieder diese ganze Drogendebatte an, auf dem Schwarzmarkt arbeiten müssen, weil sie auf legale Weise nicht arbeiten dürfen. Top.
Vor allen Dingen es gibt ja wirklich keinen einzigen Grund, sowas. Ich bin da wirklich sprachlos, weil es so, also ich meine, ich weiß natürlich, was die Gründe dafür sind und weshalb das gemacht wird, aber es gibt einfach keinen einzigen vernünftigen Grund, so etwas zu tun und sich der Öffentlichkeit in all seiner eigenen Unvernunft so offen zu präsentieren, wäre mir persönlich ja einfach peinlich einerseits. Andererseits müssen wir ja anerkennen, dass es hier tatsächlich um das Leben von echten Menschen geht und dass hier ja echte Menschen in ihrem Leben ganz massiv eingeschränkt werden durch solche Obszönitäten, muss man sagen. Und da finde ich, also es ist wirklich einfach nur widerwärtig. Was man da noch dazu sagen muss, ist, dass 8 Jahre ist in meinen Augen auch ein sehr bezeichnender Zeitraum, weil wir müssen uns klar machen, wovon wir hier sprechen, wenn es um 8 Jahre geht. Das sind 2 Legislaturperioden, die Union beziehungsweise die CDU scheint also ganz klar zu erkennen, dass wahrgenommen wird, was für eine massiv menschenfeindliche Politik sie selbst betreibt und versucht sich dagegen abzusichern, dass sie, und dazu kann man jetzt stehen, wie man will, aber sie versucht sich dagegen abzusichern, dass sie an der Wahlurne eben dafür bestraft wird. Und das sagt schon viel aus, meine ich.
Ja, definitiv. Ich meine, es spielt dann ja auch noch mit rein, dass ja sichere Herkunftsländer jetzt letztens auch im EU-Parlament neu definiert wurden und es ja auch immer wieder darum geht, beispielsweise Syrien als sicheres Drittland oder als sicheres Herkunftsland zu bezeichnen, obwohl auch dort am laufenden Band Menschen ermordet werden. Jeden Tag sterben dort Menschen. Und es ist, ja, es ist Menschenfeindlichkeit allergrößter Art und man möchte eben Menschen einfach wieder zurück in den Tod schicken, damit man sich hier nicht damit befassen muss, beziehungsweise damit man eben jemanden hat, auf dem man all seine Probleme abwälzen kann. Und da unterscheiden sich Union und AfD in dem Fall auch nicht mehr allzu sehr. Die AfD benennt es einfach nur noch mal ein bisschen krasser, als die Union es tut. So, es werden Feindbilder geschaffen, damit man sich seinen eigenen Problemen nicht zuwenden muss und Punkt. Also kein Asylbewerber oder Asylsuchender nimmt dir deinen Job weg oder deine Wohnung oder macht dein Essen teurer oder macht, dass dein Bus nicht mehr fährt. So, das sind kapitalistische Mechanismen. Ende der Geschichte.
Ja, ich meine, generell spielt da ja einfach eine Rolle, dass die Probleme im Außen gesucht werden, einfach um tatsächliche Probleme nicht lösen zu müssen, beziehungsweise nicht nur Probleme im Außen gesucht werden, sondern tatsächlich auch in Teilen geschaffen und erhalten werden. Für mich der mit einer der bezeichnendsten Punkte dabei ist Geflüchtete aus Russland. Russische Männer, die nach Deutschland fliehen, um sich dem Kriegsdienst dort zu entziehen, wenn die in Deutschland Asyl erhalten würden oder einen Geflüchtetenstatus erhalten würden, hätte das einen ganz realen Einfluss darauf, wie der Krieg in der Ukraine sich weiterentwickelt, wenn einfach tatsächlich Mechanismen dafür geschaffen werden könnten, dass der russischen Armee hier die Leute ausgehen, weil sie die Möglichkeit haben, zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen vor dieser Zwangsverpflichtung. In Deutschland werden 6,3% der Menschen, auf die das zutrifft, erhalten irgendeine Form von Schutzstatus. Asyl ist dann natürlich nochmal erheblich weniger, aber es sind 6,3%, das bedeutet ein bisschen mehr als jeder 20. Und alle anderen werden im Zweifel zurückgeschickt, wodurch dann dieser Krieg auch weiter verlängert werden kann und deutsche Waffen weiterhin nachgefragt bleiben. Sei an der Stelle auch mal angemerkt.
Ja, wir lieben deutschen Rüstungsexport in aller Welt, vor allem in Krisenregionen. Das ist super, das schmeckt den Aktionären richtig gut. Rheinmetall freut sich sehr darüber, wie wir unsere Außenpolitik gestalten. Welche Firma sich noch letztens sehr über politische Dinge gefreut hat, war Fritz Cola. Du benanntest diese Firma auf Threads als der V-Mann der Cola-Marken oder ähnlich. Irgendwie sowas habe ich gelesen, das fand ich unglaublich witzig.
Ja, ich glaube, der V-Mann der Brausegetränke oder so ähnlich. Ja, Fritz Kohler dürfte sich sehr darüber gefreut haben, dass Daniel Günther einen Antrag eingebracht hat auf eine Zuckersteuer, die er gerne einführen wollte, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident und damit gescheitert ist, abgewiesen wurde. Gleichzeitig hat Fritz Kohler es geschafft, als einer der Sponsoren des CDU-Parteitags aufzutreten, was jetzt bei einigen Menschen natürlich Fragezeichen auslösen dürfte, weil Fritz Kohler ja doch eine Marke ist, die sich gerne als progressiv, vielleicht sogar als links gibt und verkauft, wo das jetzt natürlich nicht so wirklich zusammenpasst, dass sie dann einen CDU-Parteitag sponsern. Da haben sich viele Menschen Fragen gestellt. Lustigerweise am Montag nach diesem CDU-Parteitag gab es dann eine Sendung, oder war es am Sonntag, ich bin mir gar nicht sicher, eine Sendung von Hart aber fair, ich weiß ehrlicherweise nicht, wann das immer ausgestrahlt wird, zum Thema der Zuckersteuer. Und da saß dann auch in vorderster Reihe einer der Gründer von Fritz Kohler, der da ganz massive Bedenken dagegen hat, dass so etwas eingeführt wird. Ja, also diese Marke hat gleichzeitig auch auf Social Media so einen gewissen Backlash dafür bekommen, habe ich wahrgenommen. Wie siehst du das? Erlebst du das auch so, dass es nicht unbedingt als wahnsinnig positiv bewertet wird, wie Fritz Kohler sich hier als Knecht der CDU andient?
Nee, also das wurde definitiv nicht positiv bewertet. Also ich habe auch sowohl auf Instagram als auch auf Threads viele Memes vor allem darüber gesehen. Ich meine, Fritz Kohler und Fritze Merz, das hat natürlich auch super gepasst, müssen wir mal ehrlich sagen. Ich glaube, was wir davon definitiv mitnehmen können, ist, dass es scheißegal ist, wie große Firmen sich nach außen geben. Das Einzige, was zu bewerten ist, ist, was sie in der Realität tun. Also da können die so viel Regenbogenfarben zu Pride posten und sich öffentlich progressiv geben. Am Ende des Tages sind es immer noch extrem große kapitalistische Konzerne, die natürlich nur ihren eigenen Gewinn und ihre Profitmaximierung irgendwie im Hinterkopf haben. Und da geht es ihnen nicht darum, Menschen zu helfen oder ja, den Arbeiterinnen und Arbeitern in diesem Land was Gutes zu tun, insbesondere wenn sie in irgendeiner Form benachteiligt sind. Es geht ihnen um Moneten. Und wir müssen aufhören, damit irgendwelche Firmen hochzuloben. Sie wollen nichts Gutes für uns. Also klar, vereinzelt gibt es definitiv Firmen, die das besser handhaben. In der Regel sind das genossenschaftlich geführte Firmen, denn die haben tatsächlich verstanden, wenn es um Profit geht, dann muss es eben um das Wohl aller ArbeiterInnen im Konzern gehen und nicht nur vom Chef. Das muss man definitiv nochmal anders bewerten. Aber ja, Firmen bleiben Firmen, Kapitalisten bleiben Kapitalisten, mit oder ohne Regenbogenfahne. Bei The Female Company gab es letztens ja auch einen riesen Shitstorm. Was heißt Shitstorm? Es wurde aufgedeckt, was für Fehltritte sie eben innerhalb ihrer Firma gemacht haben. Und da haben sich auch zu Recht viele InfluencerInnen von dieser Marke abgewandt. Ich will damit gar nicht sagen, dass man als Medienschaffender solche Kooperationen nicht annehmen sollte. Irgendwie muss jeder sein Geld verdienen, ist ja klar. Innerhalb dieses Systems müssen wir irgendwie existieren. Da würde ich auch niemandem einen Vorwurf machen, der eben mit solchen Firmen zusammengearbeitet hat. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, so, die wollen uns nichts Gutes. Die wollen uns genauso wenig was Gutes wie Rheinmetall. Nur das ist halt einfach unterschiedliche Orte innerhalb des kapitalistischen Systems sind. So.
Ja, ich sehe ehrlicherweise auch nicht den Unterschied zwischen Fritz Kohler und Rheinmetall. Das muss man fest. Nein, Quatsch. tatsächlich bin ich da voll bei dir. Es sind am Ende des Tages sind's eben Unternehmen, die denselben Mechanismen folgen und unterworfen sind und denselben Zwängen auch unterworfen sind. Und es geht ihnen am Ende des Tages darum, Gewinne zu erwirtschaften. Und wenn man sich dafür mit der CDU gut stellt, dann stellt man sich dafür eben mit der CDU gut. Was ich daran nur wichtig finde zu betonen, ist, dass dennoch auch mit dieser Erkenntnis, die kam ja jetzt für uns nicht neu, aber auch mit dieser Erkenntnis ist es absolut richtig und nichts, was einen irgendwie als naiv entlarven würde oder so, darauf hinzuweisen, was für einen Widerspruch, also Widerspruch im klassischen Sinne, damit Fritz Kohler erzeugt. Also diese Strategie, sich als besonders links oder besonders progressiv zu präsentieren, ist damit halt einfach aufgeflogen als eine reine Inszenierung. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das der Marke an sich schon auf die Füße fallen wird. Also die werden das schon arg spüren. Ich persönlich meine vollkommen zu Recht, also nicht anders verdient. Aber nebenbei auch der andere Punkt, den du ansprichst, natürlich ist es trotzdem absolut legitim, mit solchen Marken zu kooperieren. Ich würde es ehrlicherweise jetzt, nachdem das passiert ist, nochmal etwas anders bewerten, auch bei Female Company. Allerdings auch da müssen wir bei beiden sagen, an alle KollegInnen, die mit einer oder vielleicht auch mehreren dieser Unternehmen Verträge haben, die enden ja nicht automatisch mit einem Skandal, die diese Unternehmen haben. Wenn ihr seht, dass hier Menschen noch ihre Verträge erfüllen, bitte geht nicht auf die los, sondern lasst sie ihre Verträge erfüllen und dann auch gut sein lassen. Wir alle sind auch darauf angewiesen, dass wir innerhalb dieses Systems unser Geld reinholen, um uns etwas zu essen kaufen zu können.
Total. Ich denke, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob man mit einer Firma zusammenarbeitet, die so wie alle anderen einfach ihre Mitarbeiter ausbeuten, weil es einfach jede Firma zu einem gewissen Grad tun muss, um kapitalistisch agieren zu können, oder ob sie extra scheiße sind. Also wenn jetzt eine Firma explizit die AfD oder die CDU sponsort, ist es natürlich scheiße plus und nicht nur an sich scheiße. Und dass man da seine Konsequenzen zieht, ist total klar. Ja, und dass manche Firmen einfach extra Profit damit machen, dass sie versuchen, linke Menschen anzusprechen, das ist uns ja auch allen bekannt. Auch hier letztens mit diesem Käse, der woke Käse, der so eine riesen Debatte darüber aufgeworfen hat und alle plötzlich meinten, oh mein Gott, wir müssen unbedingt diesen Käse kaufen. Nee, wir müssen nicht unbedingt diesen Käse kaufen, weil sie durch dich extra viel Profit machen, weil sie sich links darstellen. Und jetzt mal abgesehen von diesen Skandalen, macht's keinen Unterschied, ob du Nivea mit Regenbogenfahne oder irgendeine andere Crememarke ohne Regenbogenfahne kaufst. So, weder die einen noch die anderen interessieren sich für dich. So, von daher, ja.
Vielleicht an der Stelle eine kleine Einschränkung, wenn es denn eine andere Crememarke ist, die nicht mit Tierversuchen arbeitet, würde ich einwerfen, ist es dann doch noch ein Unterschied, aber im Kern ja. Ja.
Also, ja. Und ich wollte nur sagen, ich glaube, individuelle Konsumkritik kann man natürlich immer noch mal an Einzelfällen bewerten und sagen, wenn ich eine Alternative habe, ist es natürlich sinnvoller, diejenige Marke zu kaufen, die jetzt nicht extra scheiße ist. Aber am Ende des Tages sollte da unsere Energie nicht hingehen.
Definitiv nicht. Und wir müssen natürlich auch an der Stelle festhalten, mit Blick auf alle Unternehmen, es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, ein kommunistisches Unternehmen zu gründen und die Entscheidung zu fällen, dass dieses nicht mit anderen Unternehmen in Konkurrenz steht. Grüße gehen raus. Verzeihung. Ja, individuelle Konsumkritik sparen wir uns eh. Darüber können wir auch bei Gelegenheit mal sprechen. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll.
Eins meiner Lieblingsthemen aus irgendeinem Grund, weil ich mich gerne darüber aufrege, wenn Leute da so richtig reingehen. Aber gut, das heben wir uns für eine andere Stelle auf. Ich glaube, es wird bestimmt nochmal den nächsten Woken Käse geben, an dem wir das exemplarisch besprechen können.
Unbedingt, unbedingt.
Ja, und ansonsten liked, kommentiert, teilt, gebt uns Geld.
Folgt uns auf Instagram und auf YouTube sowie auf der Podcast-Plattform unseres Vertrauens. Wenn ihr das auf YouTube schaut, gebt uns einen Hype. Und ich weiß bis heute immer noch nicht, was das ist, aber macht das bitte. Es ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Aber empfehlt auch euren Freundinnen und Genossinnen diesen Podcast und dann habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder wie gewohnt.
Adios!
Freundschaft!